SWR 2 Leben.
Ja, gut. Ja, alles klar. Vielen Dank, Sie haben mir sehr geholfen. Auf Wiederhören.
Ich habe gerade noch mal mit der Kriminalpolizei und mit dem Jugendamt gesprochen, die auch dort involviert sind. Die Betroffene ist seit April vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass dort auch ein Suizid vorliegt und die Leiche nicht gefunden wurde. Es geht dort um eine junge, psychisch kranke Frau, die 1986 geboren ist. Ich habe jetzt gerade den Beschluss bekommen, dass dort eine Berufsbetreuerin bestellt wurde und versuche, die zu erreichen. Katharina Wagner.
Fecke, Stadt Bielefeld, Betreuungsstelle. Guten Tag.
Mein Name ist Katharina Wagner. Ich bin gesetzliche Betreuerin, 37 Jahre alt. Ich mache den Job hier jetzt als selbstständige Berufsbetreuerin mit meiner Kollegin zusammen. Wir befinden uns in der Bielefelder Altstadt und das hier ist so ein Coworking Space. Wir haben ja ganz viel mit Ämtern zu tun. Hier ist man ja fußläufig beim Sozialamt, beim Gericht, bei allen möglichen Banken. Ne? Also alles das, was für uns wichtig ist.
Moment.
Das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel für Betreuung und wir machen uns natürlich jetzt alle Sorgen und hoffen, dass sie bald gefunden wird und dass die Betreuerin ihr dann helfen kann.
Ich komme ja gebürtig aus Kasachstan. Ich bin mit 7 Jahren nach Deutschland gekommen. Und ich würde sagen, dass ich schon in dem Alter sowas wie eine gesetzliche Betreuung für meine Eltern übernommen habe, die die Landessprache nicht gesprochen haben, die natürlich ganz viele Ämter- und Behördenangelegenheiten klären mussten und es nicht verstanden haben. Also ich glaube, so ein bisschen geprägt wurde ich schon dadurch.
Mein Name ist Ulrich Fecke. Wir befinden uns hier in meinem Büro im neuen Rathaus. Unsere Aufgabe ist es, das Amtsgericht, das Vormundschaftsgericht bei der Einrichtung der einer Betreuung zu unterstützen. Die Frage ist, welche Aufgabenkreise muss die Betreuung haben? Liegt das mehr im Bereich der Gesundheit? Liegt das in Sicherstellung von Behandlung? Ist das mehr im behördlichen, finanziellen Bereich? Liegt da eine Überschuldung vor und so weiter? Ist vielleicht die Wohnung bedroht?
Ja, da erlebt man auch viele spannende Dinge. Kann ich das jetzt sagen, was sie so? Dass sie Brände legt? Ja. Es kommt manchmal vor, dass ich meine Betreuung zur Polizei begleite. Ne? Und das hatte ich jetzt in dem einen Fall, weil die Betroffene an einer Angststörung leidet und Panikattacken hat. Und als Ventil dafür legt sie Brände. Also immer, wenn sie wieder in so einen Panikzustand kommt, dann zündelt die mit ihrem Feuerzeug und hat da Gardinen angezündet, hat Klopapierrollen angezündet. Es kam zu 19 Brandanschlägen in den letzten 6 Monaten. Und so richtig gestanden hatte sie es nie, bis sie einmal auf frischer Tat ertappt wurde. Da läuft jetzt ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft. So war's.
Mein Name ist Benjamin, bin 21 Jahre alt, bin hier in Pontecarré, das ist betreutes Wohnen. Und der Grund, warum ich eine Betreuerin brauche, ist so für so diese ganzen Amtssachen, diese schwierigen Zettel. Die sind manchmal echt schwer zu verdauen. Aber ich habe so eine geistige und so ein Lernhandicap. Und das ist schon gut, jemanden zu haben, der einem hilft so. Und meine Mutter macht eigentlich das mit den Gesundheitsfragen und so.
Es ist anfänglich ein bisschen unglücklich gelaufen. Wir sind auf einmal ziemlich überrannt worden und sind sämtliche Rechte abgesprochen worden. Wir mussten halt dafür kämpfen, so ein bisschen, dass man es teilen kann. Dass man sagen kann, es gibt staatlich bestellte Betreuer, die können bestimmte Positionen übernehmen und als Eltern übernimmt man nur einen Teil.
Aber es gab nachher eine gute Lösung.
Ja, das finde ich auch.
Ja, und ich würde sagen, ich könnte mal was mit der E-Gitarre vorspielen.
Also das Ziel ist es ja, dass jemand irgendwann eine gesetzliche Betreuung nicht mehr braucht. dann bin ich überflüssig und dann freut man sich. Da habe ich einen jungen Herrn gehabt, der an einer Nervenerkrankung litt und 4 Jahre seines jungen Lebens in einem Pflegeheim verbracht hat und sich so sukzessive wieder aufrappelte und immer mehr wieder so seine Fähigkeiten erlangt hat, neurologisch, und irgendwann einfach nicht mehr in dieses Pflegeheim passte. Und dann haben wir zusammen eine Wohnung für ihn gefunden und er lebt jetzt selbstständig, kann sich selber versorgen. Und der Gutachter hat jetzt entschieden, dass er keine Betreuung mehr braucht. Ja, das ist dann so ein Erfolgserlebnis, hat man aber selten.
Es geht nicht um das, ich nenne das jetzt mal Kaffee trinken, es geht nicht um einmal zuzuhören, wie es heute Morgen dem Betroffenen gegangen ist. Das ist nicht Aufgabe eines rechtlichen Betreuers. Das kann er nicht leisten, das geht einfach gar nicht.
Vorgestern hat mich ein Klient angerufen, der sagte, Frau Wagner, ich habe keine Taschentücher mehr im Pflegeheim, bitte bringen Sie mir welche. Und Apfelsaft bräuchte ich auch noch. Und ein anderer Klient rief an und sagte, er kommt mit seiner Agenta-TV-Box nicht zurecht. Ich soll die ihm programmieren.
Das ist oft so, insbesondere bei Menschen, die keine Angehörigen haben oder auch sonst wenig soziale Kontakte haben. Melden Sie sich viel bei den Betreuern, dann geht es nicht nur immer um diese rein rechtlichen Aspekte, was ja eigentlich die Aufgabe eines Betreuers ist.
Es ist schon ein enormer Druck, der da teilweise auf einem lastet. Eigentlich heißt es, gesetzliche Betreuer sind nicht für den Notfall da. Da gibt es Ärzte, da gibt es die Polizei, da gibt es die Feuerwehr, da gibt es den Krisendienst, da gibt es den sozialpsychiatrischen Dienst. Und das versuche ich mir dann auch immer zu sagen. Und es kommt jedes Wochenende vor, dass sich trotzdem irgendeine Klinik oder die Polizei oder irgendein Angehöriger anruft, weil irgendwas passiert ist.
Also wir haben hier 14 Männer, 7 Frauen, die im unterschwelligen Bereich hier untergebracht sind. So nennt das die Stadt. Zimmer sind containermäßig, da steht ein Tisch, ein Stuhl, ein Bett drin. Und dann werden die im Prinzip sich so ein bisschen selbst überlassen. Damit das nicht ganz ausartet, sind wir hier am Arbeiten.
Früher war es der typische Tippelbruder, sage ich jetzt mal. Die Menschen sind jünger geworden, haben Drogenprobleme, Alkoholprobleme oder psychisch. Wenn ich Drogen nehme, habe ich es auch irgendwann am Kopf. Und das sind die Leute, ja, ich sag, die schaffen die Wege einfach nicht. Zum Jobcenter, zur Bürgerberatung, ummelden.
Die Leute schaffen es nicht, aus der Isolation herauszukommen. Ja, das ist ganz furchtbar. Dass sie überhaupt keine Besuche kriegen in Einrichtungen, einfach abgestellt werden vom Verwandten, das ist doch furchtbar.
Also hier ist noch ein E oder ein I fürs Ende.
Das sind Möglichkeiten hier.
Selbst wenn die im Pflegeheim natürlich Personal um sich herum haben, brauchen sie menschliche Ansprache und das Gefühl, dass da jemand ist und der auch mal zuhört. Ich habe hier Leute, die rufen mich 2-mal am Tag an, einfach nur um zu reden.
Ich bringe jetzt gerade anderen hier das Scrabble bei. Ich bin eine erfahrene Scrabblerin. 5, 6. Aber das ist doch schon mal was.
Und das ist dann Aufgabe des Betreuers und das machen auch Betreuer, ob man nicht Alternativen dazu findet, also den Betroffenen anbindet an eine Gruppe oder dass er hier zum Beispiel in Treffpunkte geht, Treffpunkte für Menschen mit Handicaps. Das ist eine Aufgabe, finde ich, da ist es legitim, dass sich auch rechtliche Betreuer von diesen Sachen abgrenzen.
Aber ich kann ein eigenes Wort.
Ja, wenn du jetzt noch ein Wort findest. Wozu? Was du mit deinen Buchstaben erstellen kannst.
Ja, was hier irgendwo dran liegt.
Weil natürlich werden ganz, ganz viele Anliegen von Betreuten und von Angehörigen an mich herangetragen, die nicht dazugehören. Und trotzdem fahre ich jemanden zum Orthopäden und führe das Gespräch mit dem Arzt, weil er es selber nicht versteht, obwohl ich natürlich nicht dafür zuständig bin.
Also ich bin Saskia Gericke, 42 Jahre alt, Diplom-Sozialpädagogin und ich bin eher durch Zufall vor 6 Jahren in die rechtliche Betreuung gerutscht. Frau Wagner oder Katharina ist dann dazugekommen und wir haben uns dann zusammen entschlossen, das jetzt auf die selbstständigen Beine zu stellen. Jetzt fahren wir zu einer Klientin von mir, zu der Carolina. Die freut sich auch schon total auf uns. Bei Carolina gibt es eine Behinderung, eine geistige Einschränkung, aber auch körperliche Einschränkungen. Sie lebt in einer Einrichtung und arbeitet in einer Werkstatt für behinderte Menschen.
Hallo.
Egal, Lara. Der ist für dich.
Oh, danke schön.
Mit einem Mitautogrammkart.
Was?
Ja. Lara hatte die Idee.
Lara? Wollen wir uns irgendwo hinsetzen?
Ja, müssen wir in die Küche.
Dann los.
Ich bin Carolina, bin seit dem Jahr 2015 hier im Haus. Ja, ich habe mir mit meiner Mutter ein paar Wohnmöglichkeiten angeguckt. Und da sind wir zufälligerweise hier im Drin gelandet. Am Anfang war schon etwas komisch, das gerne an meiner Seite zu haben. Da habe ich auch noch meine Katze gefragt, was sie davon hält. Da meinte sie, probier's doch einfach mal aus. Das wird bestimmt funktionieren.
Genau. Und haben deine Eltern gesagt, wir möchten das gerne abgeben, also richtig. Und ganz allein schafft Carolina das eben nicht.
Carolina, ich bring deinen Kram mit rein.
Jo.
Ja, bitte. Wir hören und sehen uns dann, ne? Mach's gut erstmal.
Du
ne?
auch. Tschüss. Tschüss. Ja, bitte.
Das sind die Menschen, für die ich bestellt wurde vom Gericht. Genau, da ist ein Schrank mit ganz vielen Akten. Es sind wirklich unterschiedlichste Menschen, unterschiedlichsten Lebensumständen. Da haben wir zum Beispiel einen ganz jungen Herrn, der ist 29 Jahre alt, ist schwer verunglückt bei einem Autounfall. Verbringt seit November sein Leben in Krankenhäusern, weil er ein schweres Schädelhirntrauma hat und nicht mehr einwilligen kann in die ganzen Operationen und Eingriffe, die da so anstehen. Und der kann diese Zuzahlungen nicht mehr selber leisten. Ne? Der kann nicht mehr über sein Konto verfügen. Da musste eine Wohnung aufgelöst werden. Da mussten Schulden bezahlt werden. Da mussten jetzt Regressforderungen an den Unfallfahrer geltend gemacht werden. Das ist das, was ich für ihn übernehme.
Er ist nicht behindert genug, er ist nicht psychisch krank genug, aber eingeschränkt ist er dennoch und benötigt eigentlich Hilfe. Er passt quasi in keine gesetzliche Grundlage rein, um ihm Unterstützung zu gewährleisten. Ne? Und da ist Katharina einfach dann, ja, aber was soll ich machen? Wie soll er denn zum Arzt kommen? Ne? Wie soll er seine Medikamente bekommen und. Das ist toll, aber das wird nicht honoriert, ne? Und wir sind wirklich nur für den Papierkram zuständig und.
Also würde ich sowas weglassen, könnte ich einfach 5 Klienten mehr aufnehmen.
Ne? Das stimmt.
Ja.
Das stimmt.
Genau. Aber Saskia hat schon recht. Ich muss es manchmal mehr schaffen, die soziale Arbeit daraus zu halten. Also wenn du dich allen Sachen annimmst, kommt man auch nicht auf den Klientenstamm, um wirklich damit sein Geld für seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Ja. Hallo.
Hallo.
Na, vorhin?
Gehen Sie mal ruhig, ich mache gerade die Fußstützen.
Ja.
Ja? Was gab es zum Mittag?
Nicht so, Mann.
War nicht so Ihr Fall?
Aber ich habe trotzdem gegessen.
Der Hunger treibt's rein, ne?
Ja.
Naja. Wir waren gerade oben bei der Carolina und haben mit ihr gesprochen über die gesetzliche Betreuung. Und die mache ich ja.
Ja.
Ne? So wie bei Ihnen auch.
Das weiß ich.
Na, dann ist ja gut. Alles klar. Machen Sie es gut, ne?
Ja.
Bis zum nächsten Mal, ja?
Ja.
Tschüss.
Tschüss. Großes Tag.
Ja.
Also wenn es eine alte Betreuung ist, das heißt älter als 2 Jahre, der Mensch mittellos ist, nicht vermögend und in einer Einrichtung lebt, dann sind das 102 Euro im Monat, die du für so einen Menschen bekommst. Dann ziehst du davon noch Steuer, Mietkosten fürs Büro ab und alles an Nebenkosten, was man so als Selbstständiger hat. Dann kann man sich ja ausrechnen, wie viele Klienten man braucht, um auf sein Gehalt zu kommen.
So, das kann weg.
Berufliche Betreuer, selbstständige Betreuer müssen auch wirtschaftlich denken. Das heißt, das muss sich lohnen. Von daher ist einfach eine bestimmte Anzahl von Betreuung erforderlich, damit ich davon leben kann. Ich glaube, dass jemand, der das alleine macht, ohne eine Hilfe, eine Büroassistenz, nach meiner Erfahrung 40, 45 Betreuung übernehmen kann als eine Person.
Das ist ein spezieller Fall. Der hat einen Betreuer, der macht gar nichts. Morgen, alles gut?
Ja, manchmal hatte ich auch Unstimmigkeiten. Da hatte ich irgendwie gedacht, dass das gerne mal persönlicher treffen.
Wenn ich an ihr Geld denke, was nie gekommen ist.
Ja, ich müsste ein bisschen aufräumen, das geht so.
Einen schönen Tag, ne? Danke.
Ich kenne viele, viele Betroffene, die ich auch teilweise selbst übernommen habe, die gesagt haben, ich kenne meine gesetzliche Betreuerin gar nicht, ich weiß gar nicht, die interessiert sich, die weiß auch gar nicht, was ich mache. Das würde ich schon sagen, dass ich es bis auf einen Betreuten von mir es geschafft habe, zu jedem ein persönliches Verhältnis aufzubauen. Also das hilft, wenn man da gar nicht null empathisch wäre und gar nicht am Menschen interessiert, dann wäre man der Falsche für den Job.
Toilette, ne? Die sieht dann dementsprechend aus. Ja. Die ist mal schöner. Hier hat sich denn einer verheligt. Für die meisten kochen sich nichts, muss man so sagen. Die leben irgendwie von der Hand in den Mund oder holen sich ein Brot. Ja. Hauptsache, ich habe eine Zigarette. Herr Schröder, der raucht ja sehr viel. Ich sage, warum der also eine Betreuung gekriegt hat. Psychisch ist er irgendwo angeschlagen. Und dann ist er irgendwann, ja, hat er seinen Beruf verloren, weil er da wahrscheinlich psychisch krank, dann ist er da nicht mehr haltbar. Ja, und dann kommt man, wenn man obdachlos wird, kommt man in eine Unterkunft. Diese Betreuung bis zu Frau Wagner jetzt. Und der braucht Gesellschaft. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich einfach mit den Menschen befasst. Und dann läuft das. Das ist mit allen, die hier wohnen, auch. Weil Herr Schröder ist ein bisschen anders. Der fragt mich immer, ob er nochmal arbeiten soll, um Geld zu verdienen oder so. Aber also, da muss man sich nichts vormachen. Aber wenn er den Traum hat, ist ja gut. Ich habe auch Träume. Ne?
Ja, so ist es. Ach, kurz beschließen. Ne? Ja.
Dirk Heinrich Günther Schröder geboren, 21.02.51. Meine Kindheit, eine affektierte Mutter. Und ziemlich blöder Vater. Es ging um Erbstreitigkeiten. Auf meinen Vorschlag beim Amtsgericht, Vormundschaftsgericht, pfeifender junger Mann, nicht? Die haben den auch gekannt, nicht?
Ja, ich hab den auch gekannt. Ich sag, wenn man den mal angerufen hat, ach Herr Rademann, der Schröder macht das schon. Da braucht man nicht so viel machen, ne? Da habe ich immer gedacht, wer braucht hier einen Betreuer? Herr Schröder oder der gute Betreuer? Den Mietvertrag hat er sich nicht drum gekümmert, dass wir am letzten Tag den unterschrieben bekommen haben. Och, habe ich vergessen. Die Marke für den Schwerbehindertenausweis hat er auch immer vergessen.
Er war immer am Lachen. Hat nichts gemacht. Ja, das hat man in der Sparte öfter. Ich war mal Patient in der heimischen Klinik GIA4 und da traten die Betreuer überhaupt nicht auf. Die Leute waren 8 Wochen ohne Geld. Sie haben mir sehr viel Einsicht in Unfähigkeit geschafft. Da versäumen sie Termine. Kriegen sie kein Geld. Der ganze Lebensunterhalt wird doch unterbrochen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, ja. Dass die Sozialämter nicht gerade kundenfreundlich sind in ihrer Handhabe gegenüber Bürgern dieses Landes. Der Zufall hat mir geholfen. Wir haben uns getroffen. Frau Katharina Wagner.
Dass Frau Wagner, ich glaube, die Menschen ernst nimmt, die sie da betreut. Ja. Für die anderen ist es eine Akte Und Frau Wagner, ich glaube, die nimmt ihn als Mensch, nimmt sie ihn wahr, was der Vorgänger auf alle Fälle nicht gemacht hat. Nett, aber es kam nur heiße Luft und das ist ein bisschen wenig für sowas. Ne?
Das ist eine sehr freundliche Beziehung, die man von Betreuer zu Klient sehr selten findet, weil es geschieht was mit Herz, das Herz eines Menschen. Sie kümmert sich um mich. Manchmal brauche ich auch Hilfe.
Ja, ich habe eine Betroffene, die leidet seit über 20 Jahren an einer chronischen Schizophrenieform. Und solange sie medikamentös ganz gut eingestellt wird, kommt sie auch so weit gut klar, dass sie auch alleine lebt in einer eigenen Wohnung. Aber kaum setzt sie die Medikamente ab, und das hat sie so zweimal im Jahr, wird sie wieder akut psychotisch. Und da hatte ich mit ihr jetzt mehrmals die Situation, dass ich sie in einer psychiatrischen Klinik unterbringen lassen musste, gegen ihren Willen. Und das sind natürlich so Situationen in meinem Beruf, die macht man nicht so gerne. Sowas kann ja auch das Vertrauensverhältnis zu den Betroffenen enorm stören. In solchen Situationen sehe ich mich auf jeden Fall in der Verantwortung. Und die lastet manchmal auch auf einem, wenn man dann auch noch teilweise die Erfahrung macht, dass man damit im Stich gelassen wird vom Gericht, vom Krisensozialpsychiatrischen Dienst, von Ärzten, die dann irgendwie kein Bett für sie frei haben, obwohl sie behandlungsbedürftig ist. Und dann muss ich es aushalten. Einfach diese Ungewissheit. Ich gehe dann ins Wochenende an einem Freitag und weiß jetzt, dieser Mensch sitzt allein in der Wohnung und du hoffst, dass du ihn am Montag irgendwie noch lebend antriffst. Weil jetzt nicht der Genehmigungsbeschluss auf dem Tisch liegt zu dem Antrag, den du gestellt hast auf geschlossene Unterbringung. Ja, dann hoffst du einfach das Beste so.
Und natürlich ist das Betreuungssein ein sehr bürokratischer Prozess. Einmal der Einrichtung mit der Überprüfung, mit der Kontrolle, wo viele Menschen kein Verständnis haben, weil sie einfach sagen, wieso kann ich als Ehepartner, der 40 Jahre, 50 Jahre verheiratet bin, nicht entscheiden, wenn mein Partner in einer Klinik im Koma liegt. Warum kann ich das nicht entscheiden? Warum müssen wir dann diese gesetzliche Betreuung über das Amtsgericht mit den ganzen bürokratischen und juristischen Hilfen einführen?
Ich komme aus Kasachstan und da ist klar, dass die Kinder, die Nachbarn, andere Angehörige für dich im Alter oder niemand im Zweifelsfalle hat man einfach niemanden, der das für dich macht. Und da muss ich auch sagen, bin ich sehr froh und glücklich und dankbar, in einem Land wie Deutschland zu leben, wo es genau sowas gibt.